Jakob der Lügner von Jurek Becker. Gelesen vom Autor.
Er ist nicht mit der Absicht auf den Güterbahnhof gekommen, es irgendjemand zu erzählen. Ebenso wenig hat er sich vorgenommen, es keinem zu erzählen. Er ist ohne Absichten auf den Bahnhof gekommen. Schön wäre, wenn Sie ihn mit der Neuigkeit empfangen hätten, das wäre das Beste. Aber gleich als Jakob auf das Gelände gekommen ist, hat er gesehen, dass Sie es noch nicht wissen. Schon auf Ihren Rücken hat er es gesehen. Sie tragen Kisten zu einem Waggon. Jakob ist beim Tragen kein sonderlich begehrter Kompagnon, niemand reißt sich um ihn, die Kisten sind schwer. Jakob und Mischa schleppen eine Kiste zum Waggon. Mischa ist ein langer Junge von 25 mit hellblauen Augen, was bei uns eine große Seltenheit ist. Er hat einmal bei Hakoach geboxt, 3 Kämpfe bloß, von denen er 2 verloren hat, und einmal ist der Gegner wegen Tiefschlag disqualifiziert worden. Er war Mittelgewichtler. Er hat schon mit dem Gedanken gespielt, sich ein Schwergewicht anzufressen, weil die Konkurrenz dort kleiner war. In der Gegend von 170 Pfund ist ihm das Ghetto dazwischen gekommen und seitdem geht es mit seinem Gewicht langsam abwärts. Trotzdem ist er noch einigermaßen bei Kräften, er hätte eigentlich einen besseren Partner als Jakob verdient. Viele sind der Ansicht, dass ihn seine Gutmütigkeit noch einmal den Kopf kosten wird. »Glotz nicht in der Gegend rum und achte auf den Weg, wir werden beide noch fallen«, sagt Jakob. Er ist wütend, weil die Kiste so schwer ist, trotz Mischa, und vor allem ärgert er sich, seit er weiß, dass Mischa der Erste sein wird, dem er es erzählt. Er weiß nur noch nicht, mit welchen Worten er anfangen soll. Sie stellen die Kiste auf dem Waggonrand ab, Mischa ist wirklich nicht bei der Sache. Sie gehen zurück zum Stapel, um eine neue zu holen. Jakob versucht, Mischas Blick zu folgen. Mischa macht ihn verrückt mit seinem Wegsehen, der Bahnhof sieht aus wie immer. »Der Wagen da«, sagt Mischa. »Welcher Wagen?« »Auf dem vorletzten Gleis, der ohne Dach.« »Und?«, fragt Jakob. »In dem Wagen sind Kartoffeln.« Jakob meckert die ganze nächste Kiste über, dann sind eben Kartoffeln drin, was ist daran schon Besonderes? Kartoffeln sind erst dann interessant, wenn man sie hat, aber nicht, wenn sie in irgendeinem Waggon liegen, auf einem Bahnhof wie diesem. Kartoffeln in dem Waggon dort sind die langweiligste Sache von der Welt.« Jakob redet und redet, Mischa soll auf andere Gedanken kommen und in Gespräche verwickelt werden. Bloß er hört nicht hin. Die Posten müssen bald abgelöst werden, sie machen immer eine kleine Zeremonie daraus mit Strammstehen und Meldung und Gewehr über die Schulter, und das ist der einzige Moment, in dem Mischa es versuchen könnte. Jakob weiß, dass nicht mehr viel Zeit bleibt, der Junge ist in einem Zustand, in dem man nicht normal mit ihm reden kann. Und dann sieht er die Ablösung in einer Kolonne anmarschieren, und jetzt muss er es ihm sagen. »Weißt du, wo Besanica liegt?«
»Gleich«, sagt Mischa aufgeregt.
»Ob du weißt, wo Besanica liegt?«
»Nein«, sagt Mischa, und seine Augen begleiten die Kolonne auf ihren letzten Metern.
»Besanica liegt ungefähr 400 Kilometer von uns.«
»Aha.«
»Die Russen sind 20 Kilometer vor Besanica.«
Mischa gelingt es, für einen Augenblick seine Blicke von den marschierenden Soldaten freizumachen. Seine seltenen Augen lächeln Jakob an. Im Grunde ist das ja sehr nett von Heim, und er sagt, das ist nett von dir, Jakob. Den trifft fast der Schlag. Da überwindet man sich, missachtet alle Regeln der Vorsicht, und du kannst ihn nicht einfach stehen lassen in seiner Blödheit. Du musst bei ihm bleiben. Du musst um seinen guten Willen betteln, als ob dein eigenes Leben davon abhinge. Du musst deine Glaubwürdigkeit nachweisen, obwohl du das gar nicht nötig hättest, nur er hat es nötig. Und alles das musst du furchtbar schnell tun, noch ehe sie voreinander stehen, sich die Gewehre auf die Schultern knallen und sich mitteilen, dass es keine besonderen Vorkommnisse gegeben hat.
»Freust du dich nicht?«, fragt Jakob.
Mischa lächelt ihn freundlich an. »Schon gut«, sagt er. Er zittert vor Aufregung. Und Jakob versucht, seine Worte schneller laufen zu lassen, als es die Soldaten können. Er erzählt von dem Mann mit dem Scheinwerfer, von dem Korridor in dem Revier. Und dann sieht er mit Entsetzen, dass Mischa durch nichts mehr aufzuhalten ist. Mischa hat sich geduckt und ist auf dem Sprung. Das Letzte, was Jakob tun kann, ist nach ihm greifen und ihn am Bein festhalten. Sie fallen beide hin, Jakob sieht den Hass in Mischas Augen. Er hat ihm eine Chance verdorben. Zumindest versucht er es. Mischa macht sich los, nichts mehr kann ihn aufhalten, er stößt Jakob weg. Ich habe ein Radio, sagt Jakob.
Nicht die Posten haben geschossen. Die haben bis jetzt nichts gesehen, die sind beschäftigt mit ihrem Abwechselspiel.
Jakob hat geschossen und ins Herz getroffen. Ein Glücksschuss, von der Hüfte und ohne richtig gezielt zu haben. Und doch hat er getroffen.
Mischa bleibt reglos sitzen. Die Russen sind 400 Kilometer von uns entfernt, bei irgendeinem Besanniker. Und Jakob hat ein Radio. Sie sitzen auf der Erde und sehen sich an, es hat nie einen Waggon gegeben mit Kartoffeln, keiner hat je auf die Ablösung gewartet. Ganz plötzlich ist morgen auch noch ein Tag.
Mischa lächelt glücklich mit seinen Augen wie ein Goy, so hat ihn Jakob zugerichtet.
Jakob ist noch wütender als vorhin. Er ist gezwungen worden, verantwortungslose Behauptungen in die Welt zu setzen. Der ahnungslose Idiot da hat ihn gezwungen, mit seinem lächerlichen Misstrauen. Bloß weil er plötzlich Appetit auf Kartoffeln bekommen hat. Er wird ihm schon noch die Wahrheit sagen, nicht sofort, in einer Stunde vielleicht, höchstens in einer Stunde. Soll er sich noch ein paar Minuten unbekümmert freuen, verdient hat er es nicht. Bald kann er nicht mehr ohne die Freude leben, dann sagt ihm Jakob die Wahrheit und dann muss er die Geschichte auf dem Revier glauben. Schließlich ändert das nichts an den Russen, er muss sie glauben.
Nimm dich zusammen und steh auf. Und vor allem halt das Maul, du weißt, was das heißt, ein Radio im Ghetto, kein Mensch darf davon erfahren.
Mischa wird den Mund nicht halten können, das ist klar. Die Freude wird es sein, das muss man verstehen. Hört auf, euch das Leben zu nehmen, bald werdet ihr es wieder brauchen. Hört auf, keine Hoffnung zu haben, die Tage unseres Jammers sind gezählt. Strengt euch an zu überleben, ihr habt doch Übung darin, ihr kennt doch all die tausend Tricks, mit denen man den Tod ins Leere schlagen lässt. Ihr habt es doch bis heute geschafft. Überlebt bloß noch die letzten 400 Kilometer, dann hört das Überleben auf, dann beginnt das Leben.
Aus dem Steinhaus tritt ein Mann in Eisenbahneruniform, seit wir hier arbeiten, immer derselbe. Er hat ein steifes Bein, das bei jedem Schritt Geräusche macht, wie ein kleiner Kiesel, der ins Wasser fällt, also ein Holzbein. Sobald er aus dem Haus kommt, zieht er aus der Brusttasche eine Trillerpfeife, die mit einer schwarzen Kordel am Knopfloch befestigt ist, und pfeift mit beachtlicher Lautstärke zum Zeichen, dass jetzt Mittag ist. Dies ist der einzige Laut, den wir jemals von ihm gehört haben, vom Plätschern seines Holzbeins abgesehen, darum nennen wir ihn die Pfeife. Womöglich ist er stumm. Wir stellen uns in einer Reihe auf, sehr beherrscht und ohne die geringste Drängelei, das haben sie uns so beigebracht, unter Androhung von keinem Essen. Es muss aussehen, als hätten wir im Moment gar keinen Appetit. Schon wieder dieses Essen. Kaum hat man sich richtig eingearbeitet, wird man schon wieder unterbrochen durch eine der vielen Mahlzeiten.
Kowalski kommt. Hier ist doch noch ein Plätzchen frei. Er setzt sich neben Jakob und beginnt zu löffeln. Kowalski ist himmlisch. Er hält sich für einen Fuchs. Und dabei kann sein Gesicht nichts verbergen, es ist geschwätzig.
»Gibt es Neuigkeiten?«, fragt Kowalski leichthin. Als Jakob ihn ansieht, löffelt er schon wieder, die Hintergedanken noch auf den Backen, aber die unschuldigen Augen mitten in der Suppe.
»Na, was ist?«, fragt Kowalski, werden seine Augen in der Suppe zu ertrinken drohen.
»Was für Neuigkeiten?«, sagt Jakob. »Wieso fragst du ausgerechnet mich?«
»Also schön, reden wir offen, stimmt das mit den Russen?«
Jakob macht einen letzten unnützen Versuch, mit was für Russen?
»Mit was für Russen? Die ganze Welt weiß, dass er ein Radio hat und mir, seinem einzigen und besten Freund, will er nichts sagen.«
Auf einmal ist es nicht mehr nötig, Mischa zur Seite zu nehmen für eine Richtigstellung. Das Feuer ist nicht mehr aufzuhalten. Keiner weiß, wen man jetzt schon alles zur Seite nehmen müsste.
»Also was ist?«
»Das mit den Russen stimmt«, sagt Jakob, »und jetzt lass mich in Ruhe.«
»Sie sind 20 Kilometer vor Besannika?«
Jakob verdreht die Augen und sagt »Ja«.
»Wirst du wenigstens schweigen?«
»Du kennst mich doch«, sagt Kowalski.
Sie hörten »Jakob, der Lügner« von Jurek Becker. Gelesen vom Autor. Produktion BMG Berlin Musik GmbH 1976.